Ich habe ein schönes Thema heute, und zwar die Freiheit. Willst du in Freiheit leben? Und eigentlich haben wir die Predigt heute Morgen schon gehört, weil das, was ihr gesagt habt, was Petra und Simone gesagt haben, das ist eigentlich schon ein Stück weit die Freiheit, von der ich heute sprechen will, weil in dem Moment, wenn wir andere Menschen in unser Leben hineinlassen, bereit sind, unser Chaos zu teilen, Masken abzusetzen, sagen, hier komm, ich lasse dich teilhaben an meinem Leben, dann sind wir schon ganz weit gekommen in der Freiheit. Weil das ist die Freiheit, die Jesus für uns hat, dass wir nicht in der Unabhängigkeit bleiben, nicht so, ach, ich schaff's alleine und ich kann alles selbst, sondern dass wir merken und wissen auch, dass wir bedürftig sind und dass wir zusammenkommen. Ihr habt zusammen gebetet, habt zusammen euch unterstützt, und das ist Gottesdienst. Was ihr da gemacht habt, das ist Gottesdienst. Ja, das ist toll. Wenn wir das alle machen, dann ist jedem geholfen und wir erleben die Herrlichkeit Gottes jeden Tag. Ja. Willst du in der Freiheit leben? Früher habe ich immer gedacht, da war ich noch jung, so 20, war auch noch jünger sogar, ich wäre frei, wenn ich alle Gesetze übertrete, wenn ich mich an nichts halte, wenn ich tue und lasse, was ich will, wenn ich einfach nur vor mich hinlebe, mich um nichts kümmere. Ja, dann ist man so lange frei, bis die Polizei kommt und sagt, hier, du hast die Ampel überfahren, du hast dieses Gesetz nicht gehalten, hast jenes Gesetz nicht gehalten, und dann kommt das Gericht und sagt, du musst jetzt Strafe zahlen oder du musst ins Gefängnis, und spätestens dann ist vorbei mit der Freiheit. Aber auch vorher schon, weil in dem Moment, wenn wir anfangen, Gesetze zu übertreten und sowas, dann kommt die Angst, und Angst ist alles andere als Freiheit. Wenn jemand Angst hat, dann ist er nicht mehr frei, sondern ist er gebunden von seiner Angst, und überall verfolgt sie ihn. Und ja gut, aber mein Thema ist Freiheit. In Galater 5, Vers 1 heißt es, wenn ihr aufschlagen wollt, Galater Kapitel 5, Vers 1, Freiheit hat uns, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ja, ich habe mir überlegt, die Freiheit, wie kommt die Freiheit? Die Freiheit findet sich eigentlich nur im Tod, was sich total verrückt anhört. Die Freiheit findet sich auch nicht in unserem Tod. Also gut, wenn wir tot sind, dann denken wir eigentlich, dann ist alles vorbei, aber das stimmt ja nicht, sondern die Freiheit findet sich nur im Tod von Jesus Christus, und zwar am Kreuz. Da finden wir die Freiheit. Wenn wir ja, im Tod von Jesus Christus finden wir die Freiheit, und davon möchte ich heute sprechen, wie das funktioniert. Also wovon hat Christus uns befreit? Was denkt ihr, wovon hat Christus uns befreit? Die Bibel sagt uns ganz klar, Christus hat uns befreit vom Tod, obwohl ich gerade gesagt habe, wir finden die Freiheit nur im Tod. Hört sich paradox an, aber wir finden die Freiheit, indem wir die Sachen in den Tod von Christus hineingeben. Also Christus hat uns frei gemacht vom Tod, von der Angst vor dem Tod. Und Christus hat uns frei gemacht von der Knechtschaft der Sünde. Knechtschaft ist, dass nicht wir bestimmen, dieses Wort Knechtschaft. Das heißt, nicht wir bestimmen, was wir tun, sondern andere bestimmen über uns, was wir zu tun haben oder was wir tun sollen. Und das ist Knechtschaft, weil es ein schwieriges Wort ist. Darunter fällt auch die Gebundenheit unter andere Mächte. Aber das ist ein Thema, das mache ich jetzt heute nicht, sondern vielleicht das nächste Mal. Also heute geht es erstmal, dass Christus uns vom Tod, also vom Tod, der am Ende des Lebens stattfindet, befreit hat, und dass Christus uns frei gemacht hat von der Knechtschaft der Sünde. Das steht im 2. Korinther 1, Vers 9. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus sagt uns im Korintherbrief, wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten. Was ist das? Also wir sind von Geburt an, jeder, der geboren ist, ist von Geburt an zum Tod verurteilt. Wir alle leben sozusagen in der Todeszelle. Ich weiß nicht, ob ihr Todeszelle kennt, wenn jemand in Amerika oder so zum Tod verurteilt wurde, weil er irgendwas Schlimmes getan hat, weil er einen Mord gemacht hat, weil er jemanden umgebracht hat, der wird verurteilt von einem Gericht und kommt in eine Todeszelle. Und dort bleibt er dann bis zu seinem Tod. Das dauert manchmal sehr lange, manchmal geht es auch schneller, je nachdem, wie das Gerichtsverfahren läuft. Aber man muss sich mal klar machen, dass jeder, der geboren wird, lebt in seiner Todeszelle bis zu dem Tag, wo er stirbt. Manchmal ist die Todeszelle komfortabel. Also ich meine, die kann ganz schick sein, wenn du Geld hast, wenn du in Deutschland lebst, kann deine Todeszelle sehr schick sein mit schöner Aussicht und allem. Aber trotzdem müssen wir uns klar sein, ist am Ende der Tod. Egal wie schick deine Zelle ist, wie gut du dir es zurecht machst, wie oft du in Urlaub fährst, die einen können es sich ein bisschen schöner machen, die anderen ein bisschen weniger schön. Aber das Ende ist dasselbe. Und andere haben zu Lebzeiten schon viel Not. Also je nachdem, auch in Deutschland, nicht nur in anderen Ländern. Andere haben schon zu Lebzeiten viel Not, Krankheit, Hunger, Durst. Aber alle haben eines gemeinsam. Und zwar das Todesurteil, das gilt. Weil wir Menschen, uns Menschen ist gesetzt zu sterben, sagt uns die Bibel, so nach 80 Jahren. Zwischenzeitlich haben wir gerade gehört, im Kreis Ost- oder in Ostwestfalen gibt es die ältesten Menschen hier in der Gegend mit über 100 Jahren. Aber auch denen, es ist gesetzt, irgendwann zu sterben. Und das Tode und die Angst davor ist einfach auch da. In vielen herrscht die Angst davor, vor diesem Tod. Jeder weiß es und trotzdem hängen viele an diesem Leben in der Todeszelle. Da muss man sich klar machen. Also mir ist es so bewusst geworden, dass eigentlich alles findet innerhalb dieser Zelle statt. Bei den einen ist es nur ein bisschen größer als bei den anderen. Aber das Ende ist für alle gleich. Und das Urteil steht auch fest. Kolosser 3, Vers 1 heißt es, da er mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurde, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Jetzt kommt also jemand in diese Todeszelle hinein. Unser Leben, das wie eine Todeszelle ist, und plötzlich kommt jemand und sagt, ich kann dich da rausholen, aus dieser Todeszelle. Du musst keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, damit wir, also die Bibel sagt uns, Christus, Jesus hat den Tod überwunden. Das heißt, dieses Urteil, was für alle Menschen gleichsteht, wo alle Menschen hineingeboren sind, ist nicht unumstößlich, sondern in dem Moment, wo wir anfangen, wo wir sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue auf dein Leben, du hast diesen Tod, diesen Tod am Ende des Lebens für mich gestorben und hast ewiges Leben für mich erworben. In dem Moment kann dieser Tod am Ende des Lebens können wir die Angst über den Tod überwinden. Weil Jesus gekommen ist und sagt, es ist nicht das Ende. Ich habe Leben für dich, Leben schon jetzt und Leben auch in Ewigkeit. Das heißt, alles, was die Menschen dazu antreibt, das Leben irgendwie so angenehm wie möglich zu machen und das Leben zu verlängern, die Jugend zu verlängern, bloß nicht älter zu werden, all diese Dinge, was uns wirklich zu irren Anstrengungen treibt, können wir ablegen in dem Moment, wenn wir wissen, dass der physische Tod nicht das Ende ist. Das ist der erste Teil der Freiheit, die Christus für uns erworben hat. Das ist der erste Teil der Freiheit, dass wir nicht mehr Angst haben müssen, in Angst dazu leben müssen, dass das Leben an einem gewissen Punkt einfach zu Ende ist und keiner weiß, was danach ist, sondern Gott und die Bibel hat uns gesagt, was danach ist. Wir werden leben in Ewigkeit, wir werden leben mit Gott, wir werden leben ohne Schmerzen, ohne Angst, ohne Leid. Und dadurch kann diese Angst, die wir haben hier auf der Erde, die können wir hineingeben in Jesus Christus. Hier steht, wer sein Leben verliert, wer sein Leben liebt, verliert es. Also wer sein Leben in dieser Todeszelle verliert und nicht bereit ist, liebt und nicht bereit ist, das Geschenk, die Gnade, die Gott uns angeboten hat, anzunehmen, der wird sein Leben am Ende seiner Zeit verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir sind bereit, auf diese Dinge, die wir jetzt haben, in unserem Leben zu verzichten, dann kommt Gott mit seiner Freiheit, mit seiner Liebe und sagt, hier, du wirst dein Leben gewinnen, du gewinnst das ewige Leben, du hast die Furcht vor dem Tod überwunden, weil du mit Gott in der Ewigkeit bist, weil du schon dieses Umfassende hast. Wir schauen nicht mehr auf das kurze Leben hier auf der Erde, auf dieses kurze, was wir haben, wo das Ende feststeht, sondern wir können darüber hinausschauen. Wir wissen, dass das, was wir hier tun, wenn ihr euch untereinander besucht, wenn ihr euch untereinander helft, dass das Ewigkeitscharakter hat. Dass es in Ewigkeit einen Lohn gibt, dass es in Ewigkeit eine Freude gibt. Und dass all das, wenn ihr untereinander helft, wenn ihr füreinander da seid, wenn wir füreinander da sind, dass es einfach einen Ewigkeitscharakter hat. Und dass es nicht mehr zu Ende ist. Und dass es auch darüber hinaus wirkt, weil nur da, wo wir von uns weg auf andere schauen und anderen Menschen helfen und so, das ist das, was bleibt. Das ist das, woran sich Menschen erinnern. Die Menschen werden sich nicht erinnern, wenn du ein tolles Auto von deinem Geld gekauft hast und das gefahren bist. Vielleicht mal noch der ein oder andere. Ach, da war mal einer, der hatte einen Ferrari. Aber wenn du mit deinem Geld gute Dinge tust, die Ewigkeitscharakter haben, Menschen hilfst, andere Länder unterstützt in Hungersnöten und also das hat Ewigkeitscharakter. Da werden Menschen, die dich vielleicht gar nicht kennen, aber die sagen, da ist meine Hilfe gekommen. Und das ist das, was auch Gott sieht. Römer 7, Vers 24 sagt uns, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Also jeder, der älter wird, merkt, dass unser Leib irgendwie nicht wirklich lebendiger wird. Wobei die Bibel uns nicht sagt, dass wir, nur weil wir alt werden, Krankheit haben müssen. Die Bibel sagt uns was anderes. Und ich glaube auch, wir können in Gesundheit leben und wir können auch mit gesund alt werden. Aber trotzdem ist es ein Leib des Todes, weil dieser Leib, in dem wir jetzt leben, der ist einfach dem Tod dahingegeben. Ne? Der wird irgendwann beerdigt. Und dann ist es vorbei. Aber Jesus Christus erlöst uns von diesem Leib des Todes. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind also frei gemacht. Das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir frei gemacht sind und dass wir deswegen keine Angst haben müssen vor dem Tod. Der zweite Punkt war, freigemacht von der Knechtschaft der Sünde. Also das heißt, dass nicht wir bestimmen, was wir tun, sondern dass die Sünde bestimmt, was wir tun. Wenn wir jetzt in der hier bei Kolosser 3, Vers 4, Vers 5 heißt es, Also da geht es um die Sünde. Wenn wir wissen wollen, worüber Paulus da spricht im Römerbrief, da heißt es, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Wovon möchte uns Jesus also frei machen? Von der Knechtschaft der Sünde. Das sind all diese Dinge und noch viel mehr, was ich hier vorgelesen habe. Also jede Lieblosigkeit ist im Grunde Sünde. Überall, wo wir nicht in der Liebe handeln, wie Gott es uns vorgegeben hat, sind wir eigentlich schon in der Sünde. Aber hier ist jetzt ganz speziell die Rede von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, falschen Leidenschaften, Geldgierigkeit, Zorn, Ärger, Bosheit, Verleumdung, schmutziges Reden. Von all diesen Dingen ist Jesus gekommen, dass er uns frei macht. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Aber von den Tagen, nee, das nicht. Wie kommen wir jetzt in diese Freiheit? Wenn ich das sehe hier, Zorn, übles Reden, Verleumdung, sexuelle Unreinheit, sexuelle Unzucht, das heißt alles, was außerhalb der Ehe stattfindet, alles Sexuelle, was außerhalb der Ehe stattfindet, wird hier mit Unzucht genannt. Wir müssen anfangen, unsere Leidenschaften unter die Ordnung Gottes zu stellen. Das ist die Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir anfangen, Gottes Wort zu nehmen und gegen die Wünsche unserer Seele, wenn unsere Seele sagt, ach, trinkt noch ein Glas Bier oder trinkt noch einen Schnaps, trinkt noch dies, trinkt noch das, dann sind wir gefordert, nicht loszugehen und sagen, ach ja, arme Seele, jetzt trinke ich noch einen und dann geht es dir gut. Nein, dann sind wir aufgefordert, genau im Grunde, wie Jesus es in der Wüste gemacht hat, Gottes Wort zu nehmen und unserer Seele entgegenzusetzen. Wir können nicht nur Gottes Wort dem Satan entgegensetzen, wenn er uns angreift mit irgendwelchen verdrehten Dingen, sondern wir sind gefordert, Gottes Wort auch unserer Seele und unserem Verstand entgegenzusetzen. Wenn dein Verstand dir sagt, das schaffst du nicht, oder deine Erfahrung sagt dir, ach, das hat gestern auch nicht geklappt, dann kannst du aber sagen, aber Gott, der mich mächtig macht, der ist mit mir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, steht in dem Psalm. Ja, das sind all diese Dinge. Da können wir unseren Verstand zur Ruhe bringen, indem wir die Bibel nehmen, Gottes Wort kennen und wir Gottes Wort nachsinnen, darin meditieren. Das ist ganz wichtig, dass wir jeden Tag in Gottes Wort nachsinnen und Gottes Wort den Dingen entgegensetzen. Dass wir, wenn der Feind kommt und will uns wieder gefangen nehmen mit irgendwelchen Dingen, mit Geldgier, wenn er sagt, ja, wenn du jetzt Geld weggibst und dann hast du nicht mehr genug und dann wird es dir fehlen, dann kannst du sagen, nein, Jesus Christus ist mein Versorger. Das ist der, der sich um alles kümmert und er hat mir versprochen, dass er mich reich macht zu jeder guten Tat. Gott hat uns versprochen, er macht uns reich zu jeder guten Tat. Also wenn wir anfangen, gute Taten zu tun, dann wird uns Gott alles geben, was wir dazu brauchen. Und so können wir gegen all diese Dinge, gegen alle Sünden, können wir Gottes Wort entgegensetzen. Wenn es heißt hier Unreinheit, Homosexualität und sowas, dann können wir sagen, nein, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau. Er hat uns nicht geschaffen als Mann und Mann oder als Frau und Frau, sondern er hat uns geschaffen als Mann und Frau. Und so können wir jeder Sünde Gottes Wort entgegensetzen. Und die Wahrheit macht uns frei. Die Bibel sagt uns, dass die Wahrheit uns frei macht. Aber nur, wenn wir die Wahrheit kennen und wenn wir die Wahrheit auch einsetzen. Das heißt, wir müssen sie benutzen, wir müssen Gottes Wort benutzen. Wir dürfen Gottes Wort benutzen, aber wir müssen auch. Weil wenn wir es nicht tun, dann können wir auch nicht in die Freiheit kommen. Die Freiheit kommt daraus, wenn wir Gottes Wort erkennen, anwenden und aussprechen, laut aussprechen, laut der Sünde entgegensetzen. Muss man nicht unbedingt unter Leuten machen, kann man auch zu Hause machen. Aber es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man das zusammen macht. Wenn der Teufel immer wieder kommt oder wenn Sünde immer wieder kommt, dann ist es auch wichtig, sagt uns die Bibel, dass man sich einen guten Freund oder eine gute Freundin sucht und es zusammen vor Gott bringt. Dass man es einfach bekennt und dass auch jemand da ist, der einem das zuspricht. Du bist frei gemacht. Jesus Christus hat dir die Sünde weggenommen. Ja. Noch eine interessante Bibelstelle. Da steht drin, Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Und ich habe schon, also ich möchte jetzt nicht auf den ersten Teil eingehen, nur auf, eigentlich auf den letzten Satz, Gewalttuende reißen es an sich. Ich habe das ein paar Mal so gehört von in Gottesdiensten, dass wir nur lange genug Gott in den Ohren liegen müssen und ihn lang genug bestürmen müssen, ihm sozusagen die Pistole auf die Brust setzen und damit wir ihm gewaltsam entreißen, was er für uns hat. Aber ich glaube, das ist nicht richtig. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir nicht Gott Gewalt antun müssen, sondern dass wir in diesen Dingen unserer eigenen Seele Gewalt antun müssen. Das heißt, wir müssen sie disziplinieren. Wir müssen der Seele auch mal sagen, du hast zu schweigen. Oder wir müssen mal unserer Seele auch mal sagen, meine Seele, lobe den Herrn, ne? So wie es die Bibel uns auch sagt. Lobe den Herrn, meine Seele. Und nicht klage meine Seele und ach, arme Seele und ach komm, da hast du noch einen Schnaps oder hast du noch eine Zigarette oder hast du noch dies und hast du noch das, nur damit die Seele wieder Ruhe gibt. Gehen wir nochmal an den Kühlschrank und holen uns noch was raus, ne, damit die arme Seele beruhigt ist. Nein, wir müssen unsere Seele, müssen wir manchmal Gewalt antun. Und zwar, wie ich es eben schon gesagt habe, indem wir ihr einfach auch das Wort Gottes entgegensetzen und sagen, hier, der Herr ist unser Versorger und nicht mehr unsere Gefühle. Wir leben nicht mehr regiert von unseren Gefühlen. Also Gefühle grundsätzlich sind nicht schlecht, aber Gefühle sind dann schlecht, wenn sie uns regieren, wenn sie über uns herrschen, weil nicht unsere Gefühle sollen herrschen, sondern Jesus soll herrschen. Jesus ist der Herr, nicht das Gefühl und auch nicht die Seele, also nicht der Verstand. Der Verstand sagt uns oft, ach, das geht nicht, aber bei unserem Gott geht alles. Unser Gott hat uns versprochen, bei ihm ist kein Ding unmöglich und mit ihm können wir über Mauern springen und das können wir unserem Verstand entgegensetzen, wenn unser Verstand uns irgendwie sagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Oder wenn die Seele sagt, oh, da habe ich aber Angst oder das fühlt sich jetzt nicht gut an. Ja, habe ich vor kurzem die Frage gehört, wie fühlst du dich bei dieser Aufgabe, die vor dir liegt? Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich dabei? Wisst ihr was? Wenn du dich das fragst, hast du schon verloren eigentlich. Weil es geht nicht darum, wie wir uns fühlen, sondern es geht darum, was Gottes Wort dazu sagt. Ich meine, Angst ist lebensnotwendig. Wenn du einen Bär siehst im Wald und du hast Angst, dann ist es gut, dann läufst du weg. Aber Angst im Leben ansonsten ist was, was uns unfrei macht. Es ist nicht mehr die Freiheit der Kinder Gottes, sondern dann regiert die Angst in deinem Leben und nicht mehr Jesus. Also was passiert da, wenn wir uns ständig fragen, wie fühlst du dich dabei? Wir fangen an, von Jesus wegzuschauen und in uns hineinzuschauen. Und wir schauen immer tiefer in uns hinein und schon herrschen wieder unsere Gefühle und unsere Erfahrungen über uns. Und unsere Seele sagt, das wird aber schwierig und beim letzten Mal hat es auch nicht geklappt. Und ich habe Angst und wenn ich das tue, dann hat mich der oder jener vielleicht nicht mehr lieb oder mein Chef, was denkt der über mich und die Nachbarn? Und ja. Aber wenn wir anfangen, in den Situationen nicht in uns hinein, sondern auf Jesus zu schauen und die Worte der Ermutigung in der Bibel zu suchen und auch laut auszusprechen, dann sagt Gott zu uns zum Beispiel in Josua, sei mutig und stark. Oder zu Gideon hat er gesagt, starker Held, siegreicher Held. Oder in Jesaja sagt uns Gott, fürchte dich nicht, ich helfe dir, ich halte dich an der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Gott hält uns mit seiner Gerechtigkeit und er hat uns zugesprochen, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Angst überwunden. Und in Christus haben wir jeden geistlichen Segen der Himmelswelt. Das sind die Sachen, die müssen wir uns aussuchen, wenn uns irgendwie unsere Seele Angst machen will, wenn die Sünde uns knechten will, dann müssen wir die Worte Gottes entgegenhalten. Das macht frei. Das Wort Gottes macht frei, die Wahrheit macht frei. Wir müssen also nicht Gott, unserem Vater, der gerne gibt, Gewalt antun, um auf diese Bibelstelle zurückzukommen, sondern unserer Seele, indem wir unsere Gefühle und Gedanken Gottes Wort und seinen Geboten unterordnen. Na, der wahre Lebensgenuss habe ich hier in einem Buch gefunden, sage ich mal ein Zitat aus einem Buch von dem Bruder Henri, das war im Elsass. Der wahre Lebensgenuss besteht in der Freiheit. Die Menschen, die vorgeben, ihr Leben zu genießen, während sie in sexueller Unreinheit oder in Unzucht leben, zu viel Alkohol trinken oder lästern und tratschen oder sich nicht an unsere Gesetze halten, sind in Wirklichkeit keine freien Menschen, sondern Knechte und Sklaven ihrer Leidenschaften, denen sie dienen müssen. Sie müssen rauchen, sie müssen trinken, sie müssen ihre sexuellen Wünsche ausleben und so weiter. Das hat hier einer vor jetzt ziemlich genau 100 Jahren geschrieben. Und genauso ist es auch. Also Menschen waren zu aller Zeit gleich und sind auch in aller Zeit gleich. Das kann man immer wieder sehen. Und er hat es ganz klar ausgedrückt. Wenn wir lästern, tratschen, wenn wir all diese Dinge genießen, sexuelle Unreinheit, zu viel Alkohol, dann sind wir nicht mehr keine freien Menschen, sondern Knechte und Sklaven unserer Leidenschaften. In Kolosser 3, Vers 5 fordert uns auf zu dem, was ich gerade gesagt habe. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und das war genau, was ich eben schon gesagt habe, wie das geht. Indem wir einfach unseren Leidenschaften das Wort Gottes entgegensetzen und Gott höher achten als uns selbst. Indem wir Gott einfach höher setzen als uns selbst, indem die Furcht Gottes uns bestimmt, indem das der Wandel im Heiligen Geist, das Wandeln im Heiligen Geist uns bestimmt und nicht unsere Leidenschaften. Wir sollen eine Leidenschaft haben und das ist Jesus. Ja, gibt es noch mehr Bibelstellen, wo die Bibel uns sagt, alles ist uns erlaubt, aber nichts soll uns beherrschen. Alles ist erlaubt, sagt uns hier 1. Korinther 10, 23, aber nicht alles ist hilfreich, nicht alles ist gut. Also wir müssen erkennen, was gut für uns ist, müssen unterscheiden können, was gut für uns ist. Ja, die Bibel sagt, wir dürfen alles tun, aber wir müssen wissen, was nicht gut für uns ist. Und dazu müssen wir auch nicht alles ausprobieren, um rauszufinden, was nicht gut für uns ist, sondern wir können uns da auch auf, in dem Fall schon auf unseren Verstand, auf die Weisheit, die Gott schenkt, verlassen, weil Gott zeigt uns schon, was gut ist für uns und was nicht. Ja, wir Christen sind dazu aufgefordert, die Freiheit nicht zu missbrauchen, ne? Aber auch nicht gesetzlich einzuschränken, sondern in der rechten Weise zu gebrauchen. Wir haben viel Freiheit von Gott. Ich habe es Donnerstagabend auch schon gesagt. Also Gott hat uns wahnsinnig viel Freiheit gegeben. Wir dürfen im Grunde fast über alles bestimmen. Aber was wir eben nicht sollen, ist uns in Gefangenschaft unter irgendwelche Leidenschaften geben. Und wir sollen auch nicht gesetzlich anfangen, jetzt einzuschränken. Wenn wir jetzt anfangen und sagen, ja, wenn das sehr schwierig ist und wenn manche damit schlecht umgehen können, dann verbieten wir es einfach generell. Das sehen wir an allen Ecken und Enden, dass das stattfindet. Aber das ist dann keine Freiheit mehr. Weil in dem Moment, wo es verboten ist, habe ich keine Entscheidungsmöglichkeit mehr, sondern es gibt dann nur noch, ich muss mich an das Verbot halten. Und das ist keine Entscheidungsfreiheit. Aber Gott lässt uns die Freiheit. Und da, wo wir manchmal falsch entscheiden und unsere Freiheit vielleicht verlieren, ist er wieder gütig und kommt uns entgegen und hilft uns da raus und vergibt uns, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir sie bekennen. Aber wir müssen ehrlich sein mit unseren Fehlern. Ehrlich vor Gott und ehrlich vor anderen Menschen. Und dann vergibt uns Gott auch unsere Fehler. So, wozu die Freiheit? Die echte Freiheit? Die echte Freiheit besteht im freiwilligen Dienst der Liebe. Darin folgen wir unserem Herrn Jesus, der aus Liebe selbst zum Diener aller geworden ist. Das ist das Ziel der Freiheit. Also die Freiheit ist nicht mehr, dass es mir gut geht, dass ich tun und lassen kann, was ich will, wie ich will, ohne Rücksicht. Weil Rücksichtslosigkeit ist auch keine Freiheit. Also die Freiheit besteht darin, dass wir unserem Herrn Jesus nachfolgen in der Liebe und dass wir anfangen, einander aus Liebe zu dienen. Schauen, was ist gut für den anderen, so wie ihr euch gedient habt untereinander, so sollen wir alle uns gegenseitig dienen. Sollen wir uns gegenseitig helfen, füreinander da sein. Galater 5, 13 sagt, ihr Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. Das ist nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Unsere Freiheit darf keine Zügellosigkeit sein, wie man so schön sagt. Ne? Wir müssen schon die Zügel in unserem Leben in der Hand halten. Sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Da kommt das. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Ja, so hat Christus sich gegeben als Gabe und Opfer und so sollen auch wir sein. Wir sollen eine Gabe und Opfer sein für die Menschen um uns herum. Sollen nicht auf uns, auf unsere Leidenschaften, in der Knechtschaft der Sünde verharren, sondern wir müssen der Sünde Gottes Wort entgegensetzen. Wir müssen unserer Seele, unserem Verstand auch schon mal Gottes Wort entgegensetzen. Müssen sie auch da gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi, wie uns die Bibel sagt. Und die wirkliche Zufriedenheit, die wirkliche Freiheit, die findet da statt, wo wir dem anderen in Liebe dienen. Wenn ihr das mal probiert habt, oder ich meine ihr selber, ihr habt begeistert heute Zeugnis gegeben, wie gut euch das getan hat, es miteinander anzupacken. Und genau ist das, was jeder erlebt, der sich darauf einlässt, anderen Menschen zu dienen, dass er da die wahre Freude und das wahre Glück findet, wo er nach Hause gehen kann und sagen kann, ich habe heute jemand geholfen, heute ging es jemand besser, nachdem ich ihn verlassen habe, als noch am Morgen vielleicht. Und das ist das wahre Glück und die wahre Liebe, wenn wir einander in Freiheit dienen. Amen.